Ja, ich darf euch begrüßen heute. Schön, dass ihr alle da seid, liebe Gäste, liebe Gemeindemitglieder. Ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen und Gott loben dürfen. Mein heutiges Predigtthema ist das Glück eines abhängigen Lebens. Und ich habe in der Welt letztens einen Artikel gelesen, da stand: Die Inflation ist im Januar auf -0,3% gesunken, doch niemand sollte sich zu sehr über günstige Preise freuen, denn die Spirale der Deflation droht, sie könnte am Ende viele Jobs kosten. Ich meine, wir sitzen immer noch auf einer Insel der Privilegierten, wenn man überlegt, dass 1,3 Milliarden Menschen pro Tag nicht mehr als einen Dollar haben. Und doch, die alte Angst geht wieder um. Inflation, Deflation. Was passiert irgendwo mit unserem Geld? Das macht uns ein bisschen hilflos, wenn wir in die Nachrichten schauen. Was ist, wenn wir irgendwann noch draufzahlen müssen, wenn wir unser Geld auf ein Sparkonto geben, so wie es in der Schweiz teilweise schon ist? Was ist, wenn der große Crash kommt und wir für die Raffgier so mancher Banker noch zahlen müssen mit unserem mühsam Ersparten? Ihr denkt jetzt vielleicht, was hat das alles mit der Bibel zu tun? Am Geld, das ist ja irgendwie was Böses oder so. Oder das ist etwas, wo wir eigentlich nicht so drüber sprechen. Geld hat man, da spricht man nicht drüber, oder? Also in Deutschland, das hat man, aber das ist nicht so etwas, was man, wo man jetzt so in so einer Gruppe drüber redet. Und wenn ich mich recht entsinne, ich habe einmal vom Rainer eine Predigt darüber gehört. Das war die erste Predigt darüber in meinem Leben. Ich habe jetzt auch gehört, dass der Rainer öfters mal drüber geredet hat. Ich hoffe, dass ich auch noch was Neues sagen kann. Wenn ihr schon alles wisst, dann sagt einfach, ich soll aufhören und dann setze ich mich wieder. Also das ist dann auch okay. Ich will euch nicht unterhalten oder so, wollen wir einfach schauen, was die Bibel so sagt. Interessant ist, was ich gefunden habe, dass Jesus andauernd über Geld und Besitz und Reichtum gesprochen hat. Andauernd. Jesus hat in 16 von 38 Gleichnissen von Besitz und Geld und Reichtum gesprochen. Und es gibt ein Buch, Randy Alcorn hat es geschrieben, über das Thema Geld, Besitz und Ewigkeit, heißt es, glaube ich. Er sagt, dass 2350 Verse vom Geld handeln in der Bibel und vom Besitz. Doppelt so viel wie über Glaube und Gebet zusammen. Das sollte uns wirklich zu denken geben. Jesus sprach mehr über Geld als über Himmel und Hölle zusammen. Und die Frage ist jetzt, warum ist unserem Herrn das so wichtig? Warum redet er immer über Geld? Etwas, worüber wir nicht reden. Und was stimmt da vielleicht bei uns nicht ganz? Können wir das jetzt alles abhaken und sagen, ja, wir haben jetzt schon öfter mal vom Rainer in der Predigt drüber gehört und wir haben ja jetzt, das stimmt alles bei uns. Schublade zu, weiter geht's. Wir kümmern uns um die anderen Dinge, die uns jetzt wichtig sind. Ich möchte einfach versuchen, euch mit in dieses Thema hineinzunehmen, in dieses ein bisschen verschwiegene Thema, weil ich denke, dass es uns unheimlich reich machen kann. Und ich möchte, dass ihr euch über eine Sache einfach bewusst seid. Ich möchte nicht mit dem Finger auf irgendwen von euch zeigen. Ich möchte auch nicht euch sagen, was ihr machen sollt mit eurem Geld. Für Miri und mich ist das auch etwas, wo wir irgendwie demütig sein müssen, wo wir jetzt auch nicht die Profis sind, wo wir das lernen wollen, auch wie man da richtig mit umgeht, wie man das alles beurteilen darf. Und ich möchte wirklich auf niemanden mit dem Finger zeigen und ich möchte einfach Gottes Wort letztendlich zu Wort kommen lassen. Und wenn Jesus das so wichtig war, einfach versuchen, uns es auch wichtig zu machen. Angie hat eben schon den ganzen Text vorgelesen, worum es heute gehen wird. Wer eine Bibel dabei hat, kann es auch gerne aufschlagen. Ich habe das jetzt nicht auf einer Folie. Es geht ja um Lukas 12, Vers 15 bis 34. Und das ist ein recht langer Text, das ist auch ein Riesenthema, man müsste eigentlich tagelang darüber predigen. Um das ein bisschen übersichtlicher zu machen, habe ich vor, das in drei Punkte ein bisschen einzuteilen. Also als erstes möchte ich darüber reden, über das vermeintliche Glück eines unabhängigen Lebens. Und dann über das Glück eines abhängigen Lebens. Und dann, wie kann das Glück eines abhängigen Lebens Realität werden in unserem Leben? Beginne ich mit dem vermeintlichen Glück eines unabhängigen Lebens. Das war das, was Angie als erstes vorgelesen hat, die 7 Verse, Lukas 12 von Vers 15 ab bis Vers 21. Da ist die Geschichte von dem reichen Kerl und in den Augen Gottes ist er ein Dummkopf. Einer, der es nicht ganz verstanden hat. Trotz seiner Weitsichtigkeit und seiner menschlichen Klugheit, er hat es so richtig gut gemacht, würde man das aus der menschlichen Brille betrachtet, würde man sagen, er hat es gut gemacht. Sagt Gott, er ist ein Dummkopf. Er hat es nicht verstanden. Denn plötzlich wird er mit der Wahrheit konfrontiert, die letztendlich jeden Menschen betrifft. Dem Tod. Er wird sterben in der Nacht. Was bringt ihm dann sein ganzer Reichtum? Was bringt ihm seine Scheunen voller Korn und voller Früchte? Ich weiß nicht, was er angebaut hat. Wo es gerade so schön alles hergerichtet war. Er wollte sich jetzt mal zurücklehnen und ausruhen und denken, ah, jetzt habe ich hier mein Leben abgesichert. Jetzt kann ich mal schauen, dass ich das mache, woran ich mal Freude habe. Und dann kommt Gott und sagt, du wirst diese Nacht sterben. Da steht jetzt nicht, was er gemacht hat. Vielleicht ist er noch umgekehrt und hat noch überlegt, was mache ich mit meinem Geld. Aber ihm war wahrscheinlich schnell bewusst, er hat in die falsche Richtung investiert. Er konnte das nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Mit der vermeintlichen Unabhängigkeit hatte er sich also nur selbst getäuscht. Und er hat in seiner Planung vergessen, dass es ihm wirklich nichts bringt. In Bezug auf die Ewigkeit. Und ja, hätte er seinen Reichtum wirklich in ewige Werte umgetauscht, hätte er es mitnehmen können. Das dürfen wir einfach mal so im Hinterkopf behalten. In Vers 15 fängt es natürlich sehr hart an. Jesus sagt, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Das ist so richtig mit dem erhobenen Finger. Aber dann auch warum? Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Diese überall so hochgelobte Unabhängigkeit, das wird ja überall proklamiert. Unabhängigkeit, das ist es. Wenn wir viel am Konto haben, dann können wir uns hinsetzen. Wenn wir gute Versicherungen haben, dann können wir uns ausruhen auf unseren Stuhl und die und Ferien machen mal. Und wenn wir gute Aktien haben oder unser Geld gut angelegt haben, dann können wir uns ausruhen. Vielleicht sogar unser Geld in Gold umtauschen. Dann kann die Krise eben nichts anhaben und so weiter. Wenn wir ein Grundstück haben, wenn wir Eigentum haben, dann. Aber Jesus sagt, das ist alles nichts wert. Und es bringt alles gar nichts. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Ja, ich glaube, die Habsucht, die ist letztendlich das Krebsgeschwür, was mit der Sorge einhergeht. Habsucht und Sorge, das gehört zusammen. Habsucht bedeutet mehr haben wollen als das, was man braucht, mehr als das, was man wirklich so zum alltäglichen Überleben braucht. Und die Sorge, ja, sich eben Sorgen machen, darum Sorgen machen, damit man noch mehr hat. Ich sorge mich jeden Tag darum. Ich sorge dafür, dass ich mehr habe. Merkt ihr, Sorgen, Habsucht, das ist eigentlich das Gleiche. Und darum sagt Jesus jetzt zu uns in Vers 22 zu seinen Jüngern. Er hat jetzt das Gleichnis erzählt und jetzt wendet er sich an seine Jünger und spricht: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Teil, was ich überschrieben habe mit dem Glück eines abhängigen Lebens. Habgier und Sorge sind zwei Seiten derselben Medaille, wie ich eben schon beschrieben habe. Und Jesus sagt zu uns, seid nicht habgierig, sorgt euch nicht um eure täglichen Bedürfnisse. In Vers 22. Warum fordert er uns dazu auf? Warum? Das steht letztendlich direkt in Vers 23. Das Leben oder auch die Seele ist viel wichtiger als die Nahrung und der Leib viel wichtiger als die Kleidung. Deswegen sollen wir uns nicht sorgen. Ja, was ist mit unserer Seele und unserem Leben? Unserem Leib meine ich. Sie werden ewig leben. Unsere Seele, unser Leib, wir werden zwar einen neuen Leib bekommen, aber im Himmel wird man mich schon noch als Benjamin erkennen, wie auch immer. Aber ich werde vielleicht noch ein bisschen so aussehen. Ich werde einen verherrlichten Leib haben. Ihr auch. Wir werden uns wiedererkennen. Wir werden auch Abraham sehen und Mose und Noah, die ganzen Leute. Das wird sicherlich sehr spannend. Aber wir werden nicht alle gleich aussehen, sondern wir werden schon noch Merkmale haben. Das bleibt. Unsere Seele bleibt auch. Aber alles andere wird vergehen. Und deswegen sagt Jesus, sorgt euch nicht um diese Dinge, die irgendwann nicht mehr da sind. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, warum Jesus das noch erwähnt, weil unsere Sorgen des Alltags uns den Blick trüben können für die Dinge, worum es wirklich geht. Und das steht in Lukas 21, Vers 34, das möchte ich auch kurz vorlesen. Lukas 21, Vers 34, dort steht: Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und jetzt kommt's und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Hier ist die Rede von dem Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde und auf einmal alles vorbei ist. Die Sorgen des Lebens, Sorgen um den Lebensunterhalt, die können uns den Blick vernebeln, dass wir das nicht mehr sehen. Dass wir das vergessen, worum es geht und Jesus uns auf einmal vielleicht wirklich im ganz falschen Moment erwischt. Es eigentlich unpassend ist, dass er gerade wiederkommt. Aber wir sollen ihn erwarten, wir sollen wachen, wir sollen wie treue Knechte sein und auf ihn warten, dass er wiederkommt. In jedem Augenblick. Und wie? Indem wir letztendlich alles, was er uns anvertraut hat, alles, was er uns geschenkt hat, so verwalten, wie der Vater es will, so wie Jesus es will. Und die Sorgen des Alltags sollen uns nicht den Blick vernebeln. So macht Jesus dann in Versen 22 und 23 eins ganz klar deutlich. Wessen Ziel in Nahrung und Kleidung ist, liegt also in diesen irdischen Dingen, der liegt einfach falsch. Der muss sich korrigieren. Vielmehr soll man sich um das ewige Leben Sorgen machen und dafür sorgen. Ja, wir müssen uns nicht mit solchen Sorgen des Alltags abmühen und wenn sie doch da sind. Ich meine, viele von euch kennen das sicherlich, dass man doch manchmal nicht weiß, wie es weitergeht. Man hat vielleicht seinen Job verloren oder man merkt irgendwie, mit meinem Job geht's nicht mehr gut weiter oder man hat einfach zu wenig Geld. Was können wir dann machen? Dann dürfen wir mit unseren Sorgen zum Vater gehen und sie ihm sagen, denn er sorgt für uns. Er wird für uns sorgen und er kennt unsere Sorgen. Und Jesus sagt jetzt eigentlich das Gleiche. Jetzt kommen ein paar Verse, also die Verse 24 bis 28, wo Jesus drei Beispiele bringt. Er spricht von dem Raben, vom Menschen und von den Lilien des Feldes, um uns zu zeigen, wie sehr Gott für uns sorgt, um uns einfach mal unsere Scheuklappen wegzunehmen, dass wir das wieder mitkriegen, dass wir das sehen. Und er beginnt mit dem Raben. Also für die jüdischen Zuhörer war das klar, das ist ein unreines Tier. Also das ist nichts Besonderes, so ein Rabe. Ich habe mal selber so einen Raben gehabt, den habe ich aus dem Nest rausgeholt und dann großgezogen. Der war am Anfang so und dann hinter ein großer Vogel. Und der, als wenn ich den Arm ausgestreckt habe, ist der draufgeflogen und hat Regenwürmer gefressen und ja und so alles Mögliche. Und der konnte auch sprechen, also seinen Namen und Mama und Papa konnte er sagen und bellen wie ein Hund konnte er. Also ein unheimlich intelligentes Tier, die sind intelligent wie Papageien, aber sie sind unreine Tiere. Und das nicht ohne Grund, die sind Aasfresser. Die gehen an Leichen und flattern daran. Und was er ganz besonders gemocht hatte, wenn eine Kuh so einen richtigen Kuhfladen auf die Wiese gemacht hat, dahin zu gehen, den Schnabel reinzustecken, aufzumachen, zu gucken, ob da Maden sind und die zu essen. Unrein, unreines Tier. Und doch, die Raben auf den Feldern da oben sind Nester, man sieht die oft hier auch kreisen. Kann man dann immer dran denken, wenn man die Raben sieht. Die sind besser dran, dank Gottes Fürsorge, als dieser reiche Bauern. Bauer, der volle Scheunen hatte, voll mit Korn und weiß nicht was. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Scheunen, sie machen sich auch keine Sorgen und Gott versorgt sie doch. Und Jesus sagt, und ihr seid so viel mehr wert als solch ein Rabe. so viel Mehrwert. Das mag manchen heutigen Tierschützer nicht so ganz gefallen vielleicht. Mehrwert als ein Tier irgendwo, das sagt man heute eigentlich nicht mehr. Aber die Bibel lässt sich nicht von Gefühlen leiten, sondern sie lässt uns von unserem lässt sich vom Verstand, von Vernunft leiten. Und das nicht grundlos, das ist nicht einfach so. Wir Menschen, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und das ist ein Unterschied zu den Tieren. Gott liebt alle Menschen, Gott liebt auch die Tiere. Gott hat sie wunderbar gemacht, aber doch, wir haben eine besondere Stellung. Wir sollen doch nicht schlecht mit den Tieren umgehen, aber doch, wir sind was anderes als die Tiere. Und dass wir seit dem Sündenfall uns teilweise wie Tiere verhalten und immer mehr wie Tiere verhalten, vielleicht nicht wir hier, aber man beobachtet das, ist letztendlich eine schreckliche Entwürdigung des Menschen, eine Entwürdigung dessen, was Gott eigentlich mit uns vorgehabt hat. Und ja, heute, wo man einfach von Gott nichts mehr wissen will, von ihm als Schöpfer, wir nur noch Produkte des Zufalls sind, kommen wir halt zu dem Schluss, wir sind auch nur Tiere. Aber das ist so daneben. Und so kommt es dann halt auch dazu, ich habe in den Nachrichten mal was gelesen, mich hat das richtig geärgert, da hat ein Stier einen Bauern umgebracht mit den Hörnern. Und es war ein guter Bauer, also der seine Tiere auf die Wiese bringt und nicht einer, der sie nur in eingepferchtem Stall hat. Und dann hat dieser Bauer ihn wirklich umgebracht, der Stier hat den Bauer umgebracht und dann hat eine Tierschützerin in einem Blog geschrieben, sie hat gejubelt, dass der Stier sich befreit hat aus dem Joch der Knechtschaft des tyrannischen Bauern und hat den beglückwünscht, der wäre ein Held der Rinder und also völlig irrational, mit der Begründung, wenn der Bauer das Messer zückt und den Stier schlachtet, hat der Stier auch ein Recht darauf, den Bauern umzubringen. Das ist ja auch logisch. Das heißt, wenn wir Gott nicht haben, wenn wir uns nicht daran orientieren, was Gott sagt, dann verirren wir uns in Dummheit. Ja, wir Menschen kehren letztendlich alles um, was gut ist und entstellen es, wir verdrehen es. Und heute ist dann der Mensch auf der Stufe eines Tieres angelangt. Aber Jesus sagt hier ganz ungefärbte Gedanken Gottes über uns. So denkt Gott über uns, nicht so wie die Welt oder wie wir manchmal denken. Ihr seid so viel mehr wert als die Tiere und diese sorgen nicht und Gott ernährt sie doch. Anhang, wie viel mehr uns. Dann bringt er das Beispiel vom Menschen. Niemand ist dazu in der Lage, sein Leben zu verlängern. Ist klar, wenn Gott ruft, dann muss der Mensch sterben. Gott bestimmt den Zeitpunkt, wann wir sterben, nicht wir. Und Jakobus sagt dazu, was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Ja, keiner kann zu seinem Leben eine Elle hinzufügen. Eine Elle sind ungefähr 50 Zentimeter. 50 Zentimeter, das überblicke ich in einem Bruchteil von einer Sekunde. Das ist nichts. Unser ganzes Leben ist doch viel mehr. Jesus meint, wenn wir noch nicht mal diese 50 Zentimeter zu unserem Leben hinzufügen können, warum machen wir uns Sorgen um dieses viel mehr, wo wir das doch überhaupt nicht überblicken, kontrollieren können oder in der Hand haben? Ja, wir sind und bleiben einfach völlig abhängig von Gott. Was haben wir da schon in der Hand? Und nun kommt das Beispiel von der Lilie. Ihr kennt sicherlich, oder ich hoffe, ihr kennt alle Lilien, wunderschöne Blumen. Die gibt's in allen Farben. In Beatenberg, als ich dort studiert habe, war ich ja für die Außenanlage zuständig und da war in einem Staudenbeet auch eine riesige Lilienpflanze, eine große. Und in Beatenberg liegt ein paar Monate lang Schnee, da lag oft Schnee auf der Pflanze, man sah nichts mehr. Und jedes Jahr kam sie wieder hoch. Zuerst die Blätter, dann die Blüten und irgendwann war es voll mit blau-lila Blüten, die nach innen hin weiß, gelb, gesprenkelt waren. Wunderschöne Blüten. Wunderschön. Und Jesus sagt jetzt, die Lilien, schaut sie euch doch mal an. Die spinnen nicht, also nicht spinnen, ihr wisst schon, sondern sie spinnen nicht mit dem Spinnrad, Fäden spinnen. Sie arbeiten nicht. Sie sorgen nicht und Gott ernährt sie doch. Jede Lilie ist ohne alles Sorgen schöner gekleidet als Salomo. Und Salomo ist der Inbegriff der Schönheit, des Luxus, des überschwänglichen Reichtums letztendlich. Ja, die Pflanzen des Feldes sind schöner gekleidet als alles, was wir machen können. Ich muss jetzt wieder auf die Schweiz kommen, wenn man in der Schweiz, nachdem der Schnee geschmolzen ist, an den Berg hängen, kommen die Krokusse zuerst. Bunte Farben. Und danach kommt eine Wiese. Und da sind Blumen drin. Wenn man das mal gesehen hat, zu so einer Zeit muss man mal in die Schweiz fahren. Das ist Wahnsinn. Es gibt kein menschliches Kunstwerk, was da dran kommt, wie das aussieht, wenn die Berge voll sind, in allen Farben gekleidet, in allen Formen, die Blüten. Wunderschön. Und Jesus erinnert daran, das Gras ist ein Bild dafür, für die Vergänglichkeit, genauso wie unser Leben. Die Juden haben das oft auch genommen, haben es abgemacht und damit ihre Öfen beheizt, weil die teilweise gar nicht so viel Holz hatten. Und Jesus sagt, dieses Gras, es macht sich keine Sorgen. Und wie schön ist es, wie schön. Gott macht das, Gott versorgt das, Gott fügt den Regen, die Sonne, alles, die Nährstoffe im Boden, er gibt das. Und es kommt einfach so, ohne dass sie sich sorgen. Wieder der logische Schluss, wenn Gott die Blumen schon so schön kleidet, wie viel mehr uns? Und ab hier wird's jetzt ganz besonders interessant. Jesus hat jetzt drei Beispiele gebracht, um uns zu zeigen, ja, uns Sorgen, wo Gott doch der Versorger ist, das macht keinen Sinn. Es ist eigentlich Dummheit. Aber es führt zu nichts. Und dann sagt er, ihr Kleingläubigen, in Vers 28. Und er bezeichnet ja denjenigen, der einfach immer noch weiter sorgt, als einen, der kleingläubig ist. Kleingläubig heißt einfach, du hast ganz wenig Glauben. Dir fehlt Vertrauen, dir fehlt Glauben. Und ich glaube, hier wird eins klar. Sorgen und Habsucht, die sind nicht einfach mal eben so eine Kleinigkeit, sondern sie haben direkten Einfluss auf unser Glaubensleben. Weil Glaube ist Vertrauen. Das heißt, wenn ich mich zu sehr sorge, wenn ich eigentlich habsüchtig bin, wird mein Glaube immer kleiner, mein Vertrauen zu Gott. Und ich glaube, ganz genau das ist der Punkt, warum Jesus immer über Geld geredet hat. Weil unser Glaube dadurch angegriffen wird. Weil unser Glaube dadurch geschmälert wird. Weil unsere Vertrauensbeziehung zu Gott dadurch zerstört wird. Denn Jesus ist letztendlich genau dafür auf die Erde gekommen, dass wir ihm vertrauen, dass wir dem Vater vertrauen. Er ist für uns in den Riss gestiegen. Er ist dieser Graben, der da war, diese Sünde, die uns getrennt hat von Gott, unsere Schuld. Dafür ist er am Kreuz gestorben, damit wir über diesen Graben drüber gehen können, über das Kreuz. Es gibt da so ein schönes Bild, das Kreuz über diesem Graben. Das ist unsere Möglichkeit, wieder in die Vertrauensbeziehung zum Vater zu gehen. Dafür hat Jesus alles gegeben. Er ist dafür gestorben, damit wir in die Beziehung kommen und dieses Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Und ja, Jesus ist zwar gestorben, aber er ist auferstanden. Er sitzt nun zu Rechten des Vaters und schaut auf uns. Er sieht unser Leben und er will uns so gern helfen. Er will uns da haben, direkt in der Vertrauensbeziehung zum Vater. Er will uns nicht irgendwo auf diesem Kreuz drauf balancieren sehen, über dem Graben, sondern wir sollen direkt beim Vater sein. Und da dürfen wir sein, sofern wir Jesus als unseren Retter angenommen haben. Sofern wir mit allen unseren Sünden, mit unserer Schuld, mit dem, was uns trennt von Gott, wirklich zu Jesus gegangen sind, unseren Rucksack vor ihn hingeworfen haben, gesagt haben, ich kann nicht mehr, rette mich, befreie mich von meinen Sünden. Und ja, ihm wirklich unser ganzes Leben geschenkt haben und ihm sagen, du sollst mein Herr sein, nicht mehr ich, regiere du über mir, in mir. Und ja, Jesus ist es einfach so wichtig, dass wir das nicht nur so intellektuell akzeptieren, dass das da jetzt so steht oder intellektuell wahrnehmen, sondern wir sollen das leben. Wir sollen das wirklich leben. Und was sollen wir leben? Die Beziehung zum Vater, absolutes Vertrauen. Auf die Raben schauen und denken, okay, sie sorgen sich nicht, also sorge ich mich auch nicht. Und ja, deswegen redet Jesus so viel über Geld, weil es einfach direkt mit unserem Glauben zu tun hat. Jesus hat auch viel, also man könnte jetzt eine Stunde lang Bibelstellen lesen oder vielleicht länger, wo Jesus gesagt hat, also verschiedene Stellen zum Geld. Eine bekannte vielleicht, ihr könnt nicht dem Mammon dienen und Gott. Da gibt's so viele Stellen. Das hat Jesus genau aus diesem Grund gesagt. Er will uns nicht irgendwas vorenthalten, sondern er will uns eigentlich beschenken. Ja, das Geld bzw. unsere Liebe zum Geld macht unseren Glauben kaputt und unsere Vertrauensbeziehung zum Vater. Das Glück eines abhängigen Lebens ist groß, wenn es überhaupt mal erstmal wahrgenommen wird und wenn es gelebt wird. Und wenn nicht unsere Sorgen und eigentlich dann auch unsere Habgier unseren Blick vernebeln für das, worum es wirklich geht. Denn Gott sorgt für uns und vergisst uns nicht, das zu geben, was wir letztendlich brauchen. Damit komme ich zum letzten Teil und der letzte Teil, und der ist eigentlich der größte Teil. Also ich hoffe, ihr könnt noch mitkommen. Wie kann nun das Glück eines abhängigen Lebens Realität werden? Ich denke, eigentlich ist das ganz einfach und doch tun wir uns damit ganz schwer. Es fängt zum Beispiel, also eigentlich finden wir das zum Beispiel im Vaterunser. Im Vaterunser die ersten Verse: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht mein Reich komme und mein Wille geschehe, sondern dein Reich, meiner soll zurückgestellt sein. Und darum geht es. Letztendlich, wenn ich alles so mache, dass ich das Gottes Willen unterstelle, Gottes Reich, dann würde es funktionieren. Und Reich Gottes, ich habe da, glaube ich, auch schon mal in der Predigt was drüber gesagt, aber ich wiederhole es einfach. Reich Gottes ist letztendlich da, wo Gottes Wille getan wird, wo wir völlig im Gehorsam mit Gottes Willen leben, mit dem, was hier alles drinsteht. Und mit Jesu kommen ist sein Reich auf diese Erde gekommen. Es ist jetzt schon da, aber noch nicht in seiner vollkommenen Form, in der Form, wie wir uns es gar nicht vorstellen können, wo Paulus schon mal was gesehen hat, wo er sagt, ich kann es euch nicht erklären. Das ist zu schön. Und ja, es ist jetzt schon da, wo wir in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes leben. Und es kommt einmal in seiner ganzen Fülle, wenn Jesus wiederkommt. Und wir sollen uns nicht besorgen und beunruhigen lassen durch die Sorgen dieser Welt. Wir sollen uns letztendlich um das Reich Gottes Sorgen machen und darum sorgen, dafür sorgen. Bedeutet, ich frage mich, wie kann ich möglichst im Willen Gottes leben? Wie kann ich, was ist eigentlich meine Aufgabe in dieser Welt? Warum bin ich hier? Geht es darum, dass ich es mir gut gehen lasse? Wie der reiche Bauer, jetzt kann ich mich hinsetzen. Ich habe wirklich für alles gesorgt. Ist das unser Ziel? Jesus sagt nein. Jesus Ziel war, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn ich bete, dein Reich komme, bedeutet das auch, dass ich damit sage, ja Herr, du sollst regieren, auch über mein Leben. Das heißt, dass ich dem auch gehorsam bin, was geschrieben steht. Und da sind viele solche Aufforderungen. Und wir sollen den Unterschied machen zu denen letztendlich, die unseren großen Gott nicht kennen, der uns versorgt. Und da verlangt Jesus überhaupt nicht irgendwas Gesetzliches, Krampfhaftes, was wir nicht können und wo wir ganz viel Mühe haben oder so, was unmöglich ist. Nein, er verlangt etwas von uns, was möglich ist. Weil er hat uns ja eben gezeigt, Gott schenkt das ja alles. Bei den Lilien, bei den Raben und beim Menschen. Ja, es liegt eine große Verheißung darauf, wenn wir unsere erste Prioritäten in allen Belangen unseres Alltags im Reich Gottes sehen. Ich möchte die Verse 30 bis 31 mal lesen. Also 30 in der Mitte. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge alle benötigt. Also er weiß um alles, was wir brauchen. Es ist nicht so, dass wir jetzt nichts mehr essen sollen oder nichts mehr anziehen sollen oder kein Dach über dem Kopf mehr haben sollen. Gott weiß, dass wir das alles brauchen. Und er gibt es uns auch. Aber trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja. Ich denke, bei diesem, ja, was wir so brauchen, es geht letztendlich nicht um volle Scheunen. Es geht nicht um den puren Luxus. Es geht auch nicht immer darum, was wir meinen, was wir brauchen. Ich denke, Gott weiß viel besser, was wir brauchen. Wir kennen nur so ein bisschen von unserem Leben. Was wissen wir schon, was morgen ist mit uns? Gott weiß, was morgen ist. Und Gott weiß auch, was in einem Jahr ist, was in 10 Jahren ist und in 20 Jahren und darüber hinaus. Und Gott gibt uns kein Einheitspaket. Gott gibt uns auch nicht allen puren Reichtum. Er gibt letztendlich, denke ich, einfach jedem so viel, wie für das geistliche Wachstum gut ist. Und manchmal haben wir auch zu viel, glaube ich, dass es nicht mehr gut ist für unser geistliches Wachstum. Wir dürfen nie vergessen, wir haben hier in unserer westlichen Welt so ein Anspruchsdenken. Wir haben ein Recht darauf, das alles zu haben. Aber wenn man mal schaut in die Kirchengeschichte oder auch in die heutige Zeit, es gibt unzählige Märtyrer. Sie wurden totgeschlagen, sie wurden erhängt, sie wurden aufgefressen, sie mussten verhungern, damit sie ein Zeugnis für den lebendigen Jesus sein konnten. Und die Jünger, die haben das am eigenen Leib erlebt. Alle Jünger sind den Märtyrertod gestorben, außer Johannes. Auch die erste Gemeinde hat es so erlebt und auch heute erleben es, wie gesagt, viele Gemeinden. Wir in Deutschland erleben das, Gott sei Dank, gerade so nicht. Und in Beatenberg, da war einmal einer aus Pakistan, ein Bibelschullehrer. Da waren immer Vorträge und er hat von seiner Arbeit dort erzählt und er hat schlimmste Geschichten erzählt. Heute ist der Imran gar nicht da. Oh ja. also ein Landsmann vom Imran. Und es war fürchterlich. Mord, Totschlag von seinen Freunden, seinen Gemeindemitgliedern. Und es ist uns wirklich alles sehr nahe gegangen. Aber er hatte so eine Freude, so einen Frieden in Gott. So ein Vertrauen in Gott, wie wir uns das gewünscht haben. Warum haben wir nicht so ein Vertrauen, wo es uns viel besser geht als diesem Mann? Und dann hat er vorgelesen aus 2. Korinther 4, Vers 8 bis 9. 2. Korinther 4, Vers 8 bis 9. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Das hat er gelesen, weil er das erlebt hat. Und uns vielen Studenten sind echt die Tränen gekommen, weil das einfach unglaublich war. Weil man da gesehen hat, wie sehr sich der Vater zu diesen Leuten stellt, die ihm voll vertrauen. Und wir haben da wirklich einen Mangel, glaube ich, dass wir das nicht erleben. Aber warum erleben sie das? Weil sie gehorsam sind. Und sie sich nicht haben erdrücken lassen, weil sie weiter zu Gott gestanden haben. Und dann haben sie erlebt, wie Gott sich auf wunderbare Weise zu ihnen gestellt hat. Und ja, genau, ich glaube, genau darum geht es letztendlich in Vers 32. Wenn hier steht, fürchte dich nicht, du kleine Herde, sagt Jesus, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben, euch zu beschenken. Und der Vater ist bei uns und versorgt uns. Doch nicht immer mit dem, wie ich schon gesagt habe, wie wir es wollen, manchmal mit anderen Dingen. Und warum? Weil er weiß, was gut für uns ist. Und wenn wir nun diejenigen sind, die, ja, wie dieser reiche Bauer, uns Scheunen voller Korn machen, das sage ich jetzt mal bildlich gesprochen, jeder weiß, was das bei einem selber ist. Ich denke, wir werden nie erleben, wie Gott uns versorgt. Ich denke, unser Glauben und unser Vertrauen zu ihm wird nie wachsen können, wenn wir darauf vertrauen. Wir werden unser Leben mit Dingen füllen, die keinen Ewigkeitswert haben. Wir werden auch ungehorsam sein gegenüber den vielen Aufforderungen, uns nicht zu sorgen und dafür zu sorgen, für diese irdischen Dinge. Und wir werden in der Gefahr stehen, auch immer habsüchtiger zu werden. Ein bisschen Geld, dann möchte man noch mehr. Man möchte immer mehr. Das ist ein Kreislauf, wo wir uns reinbegeben. Und wir werden dann in der Gefahr stehen, und das ist dann sehr ernst, dass wir einmal vom Thron Gottes stehen und Gott zu uns sagt, du unnützer Knecht. Und also ich will das nicht hören. Und deswegen muss ich noch viel lernen auf diesem Gebiet. Wie kann das nun anders laufen in diesem Leben? Ich bin immer noch nicht fertig damit. Es ist gar nicht so einfach. Es kommt noch ein bisschen was. Ich hoffe, ihr könnt noch mitkommen. Was bedeutet es, dem Reich Gottes den ersten Platz in unserem Leben zu geben? Wie kann das funktionieren? Jesus sagt in Vers 32, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Ich glaube, die Furcht ist eigentlich so das Schlimmste, was uns hindert an dem, was Gott uns geben möchte. Menschenfurcht und so weiter. Ich habe ein paar Beispiele am Arbeitsplatz. Wie verhalte ich mich da zum Beispiel? Habe ich da auch Furcht? Sage ich gar nicht, dass ich Christ bin? Sage ich gar nicht meine wirklichen Überzeugungen, damit ich meinen Arbeitsplatz behalten darf? Verschweige ich das? Wenn gerade über Jesus gelästert wird, gehe ich still weg und sage, Jesus, vergib ihnen, anstatt dass ich sage, hey, das ist schlimm, was du da machst. Überleg mal, bedenk mal. Und alles immer aus dem Hintergrund, ich möchte meinen Job nicht verlieren. Ich habe Angst. Ich habe Angst, kein Geld mehr zu verdienen. Ich habe Angst um meine Familie. Wer wird sich dann um sie kümmern? Gott wird sich doch um sie kümmern. Ich denke, am Arbeitsplatz, bei solchen Dingen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, zu Jesus zu stehen. Und wenn wir zuerst an das Reich Gottes denken, und das tun wir, wenn wir uns da nicht fürchten, dann wird sich Jesus zu uns stellen und er wird uns versorgen. Selbst wenn du deinen Arbeitsplatz verlierst, er wird dich versorgen. Er wird dir einen neuen Arbeitsplatz geben oder dir genug geben, was du brauchst. Selbst wenn du vielleicht mal in Schwierigkeiten kommst, dann vertrau drauf. Gott will das dann auch so, weil er hilft dir. Du wirst dadurch wachsen, du wirst im Vertrauen wachsen. Es ist gut für dich. Und die Folge wird sein, du bist ein großes Zeugnis für Gott. In der Schule sitzen gar nicht so viele Schüler. Ich sag's trotzdem, schummeln, abschreiben. Ich habe das früher ohne Ende gemacht. Es war falsch. Aber ich habe es aus Furcht gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich hinterher gar nicht einen guten Job habe. Letztendlich, dass ich keine Kohle verdienen kann. Ja, wenn ich keinen guten Schulabschluss habe, dann habe ich keine Chance. So funktioniert es in Deutschland. Falsch. Fürchte dich nicht. Gott wird sich zu dir stellen. Und er wird dir helfen, selbst wenn du immer schlechte Noten schreibst. Und du bist ein Zeugnis für Gott. Dein Vertrauen wird gestärkt und du wirst wachsen im Glauben. Ja, und im Alltag, so was uns alle betrifft, was tue ich als Christ mit meinem Geld? Und was mache ich damit? Wie lege ich es an? Auch hier gilt, fürchte dich nicht. Zuerst an das Reich Gottes denken und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Selbst wenn man so weit gehen würde, und jetzt begebe ich mich ein bisschen auf Eis, das mache ich bewusst und das gehe ich gleich auch noch. Selbst wenn wir so weit gehen würden, wie manche in der Kirchengeschichte und sagen, das, was Jesus zu dem reichen jungen Mann gesagt hat, das ist wörtlich zu verstehen und ich lebe das so. Jesus würde sich zu dir stellen und dich versorgen mit allem, was du brauchst. Die Folge wird sein, du bist ein Riesenzeugnis für Gott. Du investierst in ewige Währung, das ist sehr interessant, und dein Vertrauen in Gott wird unheimlich wachsen. Und du wirst gestärkt aus dieser Situation hervorgehen. Und damit komme ich nun zu den letzten Versen, und die haben es natürlich sehr in sich. Und da wird alles auf die Spitze getrieben. Verkauft eure Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt. Und keine Motte ihre Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist das, wo ich meine, wo ich jetzt ein bisschen aufs Glatteis geht. Aber gebt mir ein bisschen Zeit, ich erkläre das. Alle Leute, also egal wo man liest, in Kommentaren und so sagen, das ist eigentlich nicht so wörtlich zu verstehen. Man kann es nicht wörtlich verstehen, weil es geht zu weit. Es führt irgendwie zu weit, es funktioniert nicht. Interessanterweise gibt es sehr viele, die das doch wörtlich verstanden haben. Und Jesus hatte sowieso keine Habe. Jesus hat keinen Platz gehabt, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Jesus hat gar nichts gehabt. Er hatte einen Fisch, der ein Geldstück im Mund hatte. Das hat Gott ihm dann geschenkt. Gott hat ihn versorgt, aber er hatte nichts. Er ist unser Vorbild. Wir wollen so sein wie Jesus. Die Jünger hatten nichts. Die haben das so gemacht. Die haben alles aufgegeben. Petrus hat sogar gesagt, wir haben alles aufgegeben. Was kriegen wir jetzt dafür? Berechtigte Frage. Und auch die Urgemeinde, sie lebte letztendlich nach dem Prinzip. Man liest das, die Jerusalemer Gemeinde, Apostelgeschichte. Und auch, und das ist ganz interessant, in der Kirchengeschichte gab es immer wieder Persönlichkeiten, die das auch so gelebt haben. Die einfach gesagt haben, okay, hier steht's. Ich mach's so. Ja, Herr, ich mach das jetzt mal so. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Und ich habe ein ganz interessantes Buch darüber gelesen. Das ist von Anthony N. Groves. Er ist einer, er hat zuerst den Zehnten gegeben. Dann hat er ein Viertel seines Einkommens gegeben. Und irgendwann hat er dann festgestellt, es reicht nicht. Letztendlich, wir gehören doch Gott. Ich und meine Frau, wir gehören Gott. Und dann kam er dazu, dass er letztendlich alles, was sie besaßen, und so hat er gesagt, es gehört Gott. Und was wir sind, es gehört Gott. Dann hat er seine Lebenshaltung aufs Äußerste reduziert und ist zusammen mit seiner Frau in die Mission gegangen. Hat alles weggegeben, ist in die Mission gegangen. Und er hat ein Buch geschrieben über sein Leben. Und dieses Buch hat Georg Müller gelesen. Georg Müller kennen, denke ich, fast alle, die hier sitzen. Er ist nicht so bekannt. Interessant ist, er war der Schwager von Georg Müller. Georg Müller hat dieses Buch gelesen und er war begeistert davon. Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, wird er auch genannt. Er hat unfassbare Dinge erlebt. Er hat gebetet. Da war ein Raum mit Kindern, Waisenkinder, alles voll. Sie hatten nichts mehr zu essen. Und er hat gebetet, danke, dass du uns heute versorgst mit allem, was wir brauchen, und gelobt sei der Name des Herrn. Ich weiß es nicht, so in der Art. Und im Glauben hat er das gemacht und Gott hat ihn versorgt. Der Milchwagen, da ist ein Rad abgebrochen. Dann kam Milch, für alle Leute genug. Und dann hatte der Bäcker aufs Herz bekommen, ich muss da doch mal Brot hingeben. Und er hat Brot gebracht. Und dann hatten sie alles, was sie brauchten. Gott hat sie versorgt. Er hat eine Riesenarbeit aufgemacht, viele Häuser gebaut, Hunderte, Tausende von Waisenkindern auf der Straße geholfen, weil Gott sie versorgt hat, weil er sich keine Sorgen mehr gemacht hat. Weitere sind letztendlich Charles T. Studd. Kennt den vielleicht auch jemand? Schon mal gehört? Unglaublicher Mann. Er hat gesagt, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, kann mir kein Opfer zu groß sein, um es ihm darzubringen. Des Weiteren Hudson Taylor, und dann gibt es bestimmt noch unzählige, über die einfach keine Biografie geschrieben worden ist. Viele haben das auch im Stillen gelebt und keiner hat es mitbekommen. Aber sie werden die ersten Plätze im Himmel haben. Und das Ergebnis eines solchen Schrittes, das sind extreme Schritte. Und ihr müsst auch nicht so viel Angst haben und so ernst gucken. Ich erkläre es gleich noch ein bisschen. Aber das Ergebnis solcher extremen Schritte war immer eins. Und das können wir in Apostelgeschichte 4, Vers 33 nachlesen. Da steht, Apostelgeschichte 4, Vers 33 wird beschrieben, wie die erste Gemeinde zusammenkam und dann, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen und es litt auch niemand unter ihnen Mangel. Das war das Ergebnis eines solchen Schrittes. Das war immer das Ergebnis eines solchen Schrittes. Immer. Dass das Evangelium, die frohe Botschaft, mit großer Kraft verbreitet wurde. Und ja, es wird schnell gesagt, ja, aber. Benjamin, auf dieses Eis, wo du dich jetzt gerade drauf begibst, es ist gefährlich. Die Jerusalemer Gemeinde, was war denn mit denen? Sie mussten hinter unterstützt werden. Deswegen gilt das für uns heute nicht mehr, weil sie unterstützt wurden. Heißt, System funktioniert nicht. Aber ich habe noch weiter darüber nachgedacht und ich habe gedacht, welche Stimme spricht da eigentlich in mir, wenn ich so denke? Ist es die Stimme, die sagt, ja Herr, dein Wille geschehe, dein Reich an die erste Stelle. Ich will mir keine Sorgen machen, ich will dir voll vertrauen. Oder ist es wirklich diese Stimme der Sorge, letztendlich der Habsucht, die das sagt? Fakt ist, Gott stellte sich zu der Gemeinde, er hat es Paulus aufs Herz gegeben, für diese Jerusalemer Gemeinde zu sammeln. Sie waren versorgt, Gott hat sich um sie gekümmert. Fakt ist auch, mit großer Kraft wurde das Evangelium verbreitet, so wie wir es heute nicht finden. Wir waren gestern auch auf der Straße, wir haben auch Gottes Kraft erlebt und wir haben viele gute Gespräche gehabt. Und doch, wenn man sieht, wie lang diese Gemeinde hier schon ist, wie Rainer es gesagt hat, wie wenig Leute haben sich bisher für Jesus entschieden. Ich würde sagen, es ist noch keine große Kraft da, wenn man das vergleicht mit dem, wo Tausende manchmal zum Glauben kamen, wenn Petrus oder so gepredigt hat. Könnte diese Kraft damit zusammenhängen? Fakt ist auch, dass die Leute einfach gehorsam waren und genau die richtige Einstellung zum Geld und Besitz eingenommen haben. Es gibt noch eine Stelle in Hebräer 10, Vers 34, da geht es auch genau darum. Und das fand ich sehr interessant, als ich das gefunden habe. Da könnte man auch eine ganze Predigt drüber machen. Ich muss das jetzt in Kurzform eben erwähnen, um das noch ein bisschen zu beweisen, meine Theorien. 10, Vers 34, da steht, also der Schreiber sagt dann, denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und dann, und ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Interessant ist, dass der Schreiber des Hebräerbriefs, das den Christen sagt, erinnert euch an die früheren Tage. Hebräerbrief, das sind Juden, das ist die Gemeinde in Jerusalem. Er schreibt an sie, erinnert euch mal daran, wie das damals war. Euch ist teilweise alles genommen worden, euer ganzer Besitz, weil ihr zu Jesus gestanden habt, weil ihr euch nicht geschämt habt zu sagen, nein, ich glaube an Jesus und Jesus ist auferstanden und er lebt. Und er sagt, da habt ihr so viel erduldet und ihr wusstet wirklich, was euer Schatz ist. Ihr wart euch dessen völlig bewusst und euch war alles andere egal. Wissen wir das auch so? In Hebräer 10, Vers 35, jetzt habe ich schon wieder, steht dann, sie sollen ihre Zuversicht nicht wegwerfen und sie sollen dabei bleiben, sie sollen wieder dahin kommen, wie sie da waren. Sie, die Hebräer, die Juden, vielleicht auch wir, die sollen ihre Zuversicht nicht wegschmeißen, ihren Glauben, ihr Vertrauen in Gott wieder genauso beleben wie damals. Und Gott möchte es ihnen schenken, aber sie müssen Ja dazu sagen. Und ja, es hat mir echt zu denken gegeben, dass das auch so im Hebräerbrief stand. Und ich glaube, dass das auch wirklich uns gilt. Diese ganzen Verse, nicht wörtlich, man kann darüber streiten, sicherlich. Man kann da auch anders drüber denken. Aber wenn ich bedenke, was für ein großer Segen immer aus diesen eher extremeren Entscheidungen kam, muss ich persönlich für mich zu dem Schluss kommen, das ist eher der richtigere Weg. Aber jetzt, keine Angst, jetzt will ich ein bisschen erklären, wie das praktisch werden kann. Ich denke, es geht vor allen Dingen darum, dass wir bereit dazu wären, alles wegzugeben. Ich denke nicht, dass wir jetzt alle unsere Häuser und Besitztümer und Äcker alles verkaufen sollen, sondern es geht erstmal darum, dass ich mich mal frage, was wäre eigentlich zum Beispiel, wenn mir alles genommen wäre? Hätte dann mein Leben keinen Sinn mehr? Oder wäre ich bereit, wenn Gott mir das sagt, das wegzugeben? Und wenn ich dann merke, nein, ich halte daran fest, es ist mir so wichtig, dann müsste ich das korrigieren, müsste mich korrigieren lassen von Gottes Wort. Und ja, ich denke, ob Gott das wirklich in diesem extremen Maß von uns allen fordert, das ist Gottes Sache, das will ich überhaupt gar nicht euch sagen. Das muss jeder Gott fragen. Ich bin auch davon überzeugt, dass Jesus, er ist so gnädig, er geht mit jedem einen anderen Weg und er fordert nur so viel von uns, wie wir auch vertragen, wie viel wir verkraften können. Er fordert von uns nichts Unmögliches. Und dazu hat er auch viel Geduld mit uns. Er geht immer einen Weg mit uns. Er stärkt uns im Vertrauen. Ich habe das schon oft gemerkt, dass ich, als ich das Jahr in Brasilien war, ich hatte kein Geld mehr am Konto, ich wollte auf die Bibelschule, ich war davon überzeugt, das ist Gottes Weg für mich. Ich wusste nicht, woher dieses Geld kommen würde, aber ich habe darauf vertraut. Es ist genug Geld gekommen und es waren einige Tausende von Euro. Es ist nicht billig, dieses Studium. Das Geld war einfach da. Und Gott geht diesen Weg. Sobald wir sagen, Herr, ich will dir da vertrauen, er hilft uns und wir wachsen da drin im Vertrauen. Und wir merken, ja, Gott stellt sich dazu. Und wir können immer größere Schritte machen. Es sind nicht mehr nur noch kleine Schritte. Gott hat Geduld und ist gnädig mit uns. Und dabei dürfen wir auch eins nicht vergessen. Martha zum Beispiel, sie sündigte nicht, indem sie ein Haus hatte. Lydia war eine sehr reiche Frau. Die sündigte auch nicht. Aber viele der ersten Gemeinden waren in Privathäusern zum Beispiel. Früher war diese Gemeinde auch in einem Privathaus, habe ich jetzt erleben dürfen. Und ich glaube, da liegt ein bisschen der Schlüssel, dass wir unseren Besitz, alles, was wir haben, ja letztendlich auch uns selber Gott zur Verfügung stellen. Darum geht's. Und nicht irgendwas festhalten. Nein, das ist meins. Weil es bringt nichts. Es bringt nichts. Es ist wenn dann der Tag kommt, dass wir sterben, das ist weg. Dann gibt es einen Streit, dass sich die Erben drum streiten. Den kann man vermeiden. Ich denke, darin liegt der Schlüssel. Und es gibt noch weitere Beispiele. Zachäus zum Beispiel, Zachäus, was hat er gemacht? Das war für Jesus völlig in Ordnung. Er war ein sehr sündiger Mensch und er war sehr raffgierig. Er hat sehr viel Geld gesammelt, was ihm nicht zustand. Und er hat gesagt, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn mich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Und Jesus hat gesagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Er hat nicht gesagt, ich gebe alles weg und jetzt laufe ich dir hinterher als Bettelmönch. Nein, die Hälfte. Und vierfach wiedererstatten, wo er weggenommen hat. Und ja, ich denke, man soll auch nicht meinen, ja gut, wenn das so gefährlich ist mit dem Reichwerden, dann gehe ich halt nicht arbeiten, damit ich gar nicht reich werde. Das könnte man ja auch denken, oder? Das wäre falsch, weil ich glaube, dass wir wirklich unsere Mitmenschen in unserem Fleiß eigentlich noch übersteigen sollten, damit wir ein gutes Zeugnis sind. Und damit wir mit dem Überschuss, den wir erwirtschaften, dann auch weiter abgeben können. Und ja, letztendlich den Überschuss auch in ewige Währung umtauschen können. Jetzt muss ich noch mal einen kleinen Exkurs geben. Was heißt das eigentlich, den Armen geben? Was heißt das? Brot für die Welt? Irgendwie so dahin das Geld geben oder in Hilfswerke, wo Brunnen gebaut werden? Ja?
Für mich heißt es einfach dem was geben, der es braucht.
Ja.
Den Armen, der
ja.
Arm.
Ja.
Ja.
Genau.
Der gerade irgendwas braucht. Der
ja. Ja. Ist richtig, ja. Und ich habe aber noch eine Sache, was mir dabei ganz wichtig ist. Ich denke, das Allerwichtigste ist, Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens und das Wasser des Lebens. Was fließt, was eine Quelle ist, lebendiges Wasser. Und ich glaube, wir sollten bei allem, wenn wir bereit sind, auch mit unserem Geld Gutes zu bewirken, sollte uns an erster Stelle immer, und da gibt's heute eine Bewegung, dass man sagt, nein, wir geben nur Brot. Das Evangelium, das müssen wir jetzt nicht sagen. Es geht zuerst um die frohe Botschaft. Es geht zuerst um das Evangelium, dass das sich ausbreitet, dass das weitergegeben wird, dass wir, ja, dass Leute zum Glauben kommen. Weil was bringt es den Menschen, wenn sie einen vollen Bauch haben und sie haben Jesus nicht? Sie kommen mit vollem Bauch in die Hölle. Das sagt die Bibel. Und deswegen müssen wir da ganz vorsichtig sein, wie wir auch mit unserem, dem, was Gott uns anvertraut hat, umgehen, dass wir es nicht, ja, in falsche Bäche, sage ich mal, investieren, sondern vor allen Dingen darin, dass sich sein Reich ausbreitet. Und da dürfen wir für beten. Gott, zeig uns, wo ist das? Und dann geben wir. Jesus rät uns dann, dass wir uns Beutel machen sollen, ja, die nicht vergehen, keine Motte ein Loch reinfressen kann. Beutel, früher hat man Geldbeutel gehabt. Auf Mittelaltermärkten sieht man das manchmal noch, dann haben sie diesen Beutel. Die sagen Portemonnaie eigentlich. Portemonnaies machen, die ja dieses Festhalten das Geld, wo es nicht einfach rausfällt. Und ja, ich glaube, wir dürfen in die Himmelsbank investieren. Und das ist das, wenn wir ins Werk des Herrn, in das, wo das Evangelium weitergegeben wird, in das, wo Mission betrieben wird, wo das gebracht wird. Und wie gesagt, es gehört dazu, dass wir auch helfen, dass wir auch Brot geben, dass wir auch Kleidung geben, dass wir für die täglichen Bedürfnisse sorgen. Aber immer zuerst das Evangelium und dann die Diakonie dazu. Das ist wichtig, dass wir da den Schwerpunkt setzen. Und ja, wir dürfen ins Reich Gottes investieren. Und es ist eigentlich so wie so eine Bank, wo wir, man kann sagen, Zinsen kriegen. Also wir kriegen da eine ganze Menge Zinsen sogar. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut in Mathe, ob man das so sagen kann, aber es steht ja in Markus 10, Vers 29, ich muss es mal eben noch vorlesen. Markus 10 steht etwas genau zu dem Thema, 29 bis 30. Jesus sagt hier, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung, in Bedrängnissen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Also, immer wenn wir investieren in das Reich Gottes, wir werden hundertfältig empfangen. Hundertfältig kann man nicht so sagen, es sind 100% Zinsen. Hundertfältig ist einfach ein Begriff. Wir wissen nicht, wie viel, so mehr als wie wir denken, wie wir es erfassen, wie wir es uns vorstellen können, kriegen wir dafür, wenn wir unseren Besitz, unser Geld, letztendlich uns selber ins Reich Gottes investieren. Wir werden dafür belohnt. Und nicht wenig. Jesus ist schon sehr lange daran, uns Wohnungen zu bereiten. Es werden schöne Wohnungen sein, wie die auch immer aussehen. Doch sollte das jetzt uns antreiben? Ja, ein Riesenschatz im Himmel, da ist dann eine große Truhe, die kann ich immer mit mir rumschleppen und dann guckt hier, also das ist meine Truhe, was ist deine Truhe oder so? Hier, ich habe da alles voll mit Gold und Edelsteinen, was hast du? Darum geht's nicht. Wenn wir uns danach sehen, dass wir oder das uns antreiben würde, diese Sucht nach immer mehr Gewinn, selbst in der Himmelsbank, das soll auch noch immer mehr Gewinn geben. Das wäre sowas von daneben. Weil, wenn wir die Liebe nicht haben, wenn wir nicht das aus Liebe tun, so wie der John Studd gesagt hat, wenn Jesus Gott ist und er alles für mich gegeben hat, dann will ich auch alles geben. Und wenn uns das nicht auch dazu bringt, dass wir Jesus lieben, dass wir es aus Liebe zu ihm machen, dass wir es aus Liebe machen zu unseren Brüdern und Schwestern, dass wir es aus Liebe machen zu den Mitmenschen, die verloren gehen, dann ist es gut. Wenn wir es nicht aus Liebe machen, einfach nur, es ist so Gesetz, der Benjamin hat das so gesagt als Prediger jetzt, dann gilt das oder so, oder vielleicht doch nicht, ich will das, weil ich dann noch mehr Gewinn habe, so rein, so ganz rechnerisches Kalkül, es wäre daneben. 1. Korinther 13, Vers 3 hat der Paulus auch mal noch was dazu gesagt. Er sagt, also 1. Korinther 13, Vers 3, und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, also ich wäre dazu bereit, Märtyrer zu werden, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Also alles, worüber ich heute geredet habe, es bringt nichts, wenn wir es nicht aus Liebe tun. Wenn du merkst, du hast die Liebe nicht, du machst es einfach nur aus Druck oder aus Gesetzlichkeit oder irgendwas, vergiss es, es hat keinen Wert. Dann bete, dass Gott dir Liebe schenkt, dass Jesus dir die Augen öffnet für die Verlorenen, dass du siehst, da gehen Leute verloren, die gehen vor die Hunde mit dem, was sie leben. Bete, dass Jesus dir die Augen schenkt, die er selber gehabt hat. Und dann haben wir Liebe. Ja, dem Vater hat es gefallen, uns das Reich zu geben. Und damit komme ich bald auch zum Ende. Sollten wir uns als Erben dieses gewaltigen Reiches, was wir uns noch nicht mal ausmalen können, wie schön es sein wird, davor fürchten, ein paar irdische Dinge abzugeben, festzuhalten? Wir müssen uns, glaube ich, viel mehr davor fürchten, zu viel von unserem irdischen Besitz festzuhalten. Und diesen nicht in unverwesliche Schätze umzuwandeln. Denn das tun wir, wenn wir unseren Besitz und letztendlich uns selber, wenn es uns zu schade ist, wir es nicht investieren. Doch lasst uns nie vergessen, Wohltätigkeit ohne Liebe bringt nichts. Sie ist völlig nutzlos. Und jetzt noch einmal abschließend, warum das alles? Warum hat Jesus immer drüber gepredigt? Warum jetzt diese Predigt? Warum soll das eigentlich alles so sein mit dem Besitz und dem Geld? Habe ich auch noch ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, es ist ganz einfach so. Der Vater will, dass wir ganz eng bei ihm sind. In dieser Vertrauensbeziehung, in dieser engen Liebesbeziehung zu ihm. Und er trägt uns das nicht auf aus egoistischen Gründen, damit er zugucken kann, meine tollen Anhänger, die geben alle schön ihr Geld weg und dann leiden sie ein bisschen, dann müssen sie nämlich ein bisschen zappeln, weil sie nicht wissen, was am nächsten Tag ist und dann finde ich das toll oder so, gar nicht. Gott hat nur gute Absichten damit. Und es ist überhaupt nicht egoistisch, dass er auch will, dass wir nah bei ihm sind, weil was bedeutet das denn, nah bei Gott zu sein? Das bedeutet letztendlich, dass wir genau da sind, wo wir eigentlich sein sollen. Das ist, bedeutet, dass wir genau da sind, wo Adam und Eva waren. In der Beziehung zu Jesus. Sie sind mit Jesus durch den Garten Eden gelaufen und Adam hat ihm erzählt, ja, das Tier habe ich so genannt und das würde ich so nennen und die Pflanzen, die hast du so schön geschaffen. Einfach Beziehung. Sie haben ganz normal mit Jesus, mit dem Vater, sie sind dort mit ihm rumgelaufen, haben geredet, Liebesbeziehung, alles perfekt. Und darum geht's letztendlich, dass wenn wir in diesem Vertrauen wachsen, indem wir ja wirklich mit unserem Besitz so umgehen, wie Jesus uns das sagt, begeben wir uns in die liebende Hand des Vaters. Wir sind da letztendlich, wo wir die Schafe sein dürfen, wo er uns zu frischen Wassern bringt, zu den Wiesen, die frisch und saftig sind, wo er uns behütet, wo er auf uns aufpasst, wo wir ganz scharf sein dürfen, wo wir uns fallen lassen dürfen, wo nicht mehr wir kontrollieren und planen und alles im Griff haben, sondern er hat alles im Griff. Da kommen wir dann hin. Und ja, da sind wir da, wo der Mensch wirklich seit Anbeginn der Schöpfung sein soll und wo Gott auch immer noch will, dass auch jetzt wir sein sollen. Wir sollen nicht weit von ihm weg sein. Und dieses, sobald ich dem Geld vertraue, sind wir ein bisschen weiter weg von Gott. Das ist Glaube, Vertrauen und die Sorge und die Habsucht. Das passt nicht zusammen. Das ist wie zwei Magneten, die nicht, ja, die falsch gepolt sind. Also, wenn man sie andersrum dreht, meine ich. Ja. Und wir sind dann in einer echten, lebendigen Beziehung mit dem Vater, jetzt schon auf der Erde. Natürlich unter Verfolgung, unter Schwierigkeiten, aber die bringen uns nur was, die sind gut für uns, die stärken uns im Glauben und dann einmal in der Fülle, in dem Vollen, in der Ewigkeit, da wo unser Ziel ist letztendlich. Und darum sage ich das zu mir und sage es auch euch, geh zu Jesus und vertrau ihm jeden Bereich deines Lebens an. Vertrau ihm in jedem Bereich deines Lebens, nicht nur in Bezug auf deine Rettung, sondern auch in Bezug auf die Versorgung. Lass dich nicht beunruhigen. Lös dich von der Sorge und der Habsucht. Schau auf die Raben, da draußen die Nester. Schau auf die Lilien, wie schön sie gekleidet sind. Schau auf dein eigenes Leben. Du hast doch nichts im Griff. Gott versorgt dich doch. Und wir sind so viel mehr wert als die Pflanzen, die wunderschön sind, wenn der Frühling bald wiederkommt, als die Tiere. Wir sind so viel mehr wert. Gott versorgt uns viel besser noch als diese Tiere. Und sei nicht kleingläubig, sondern erwarte Großes von Gott. Denn der Vater weiß, was wir benötigen und will uns sogar mehr geben. Schon jetzt und vor allen Dingen in der Ewigkeit. Und setz Gottes Reich immer an die erste Stelle. Das muss wirklich, das müssen wir uns einbrennen irgendwie. Ich mir jedenfalls, dass man das nicht vergisst. Man vergisst das so leicht immer. Und fürchte dich nicht. So funktioniert das. Fürchte dich nicht. Investiere in das Reich Gottes, sodass du letztendlich einen unverweslichen Schatz hast. Und dabei bedenken, nicht aus Habsucht, nicht aus Gier, sondern aus Liebe zu dem, der dich, der mich, der euch so sehr geliebt hat, dass er so weit gegangen ist, dass er sein eigenes Leben für euch gegeben hat und für mich. Dieser Text schließt damit, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und der sagt sehr viel aus letztendlich. Das ist eigentlich die ganze Predigt. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und da müssen wir, glaube ich, ich auf jeden Fall sehr viel an mir arbeiten. Und wenn wir anfangen, daran zu arbeiten, wird es einen großen Gewinn geben. Es wird es unsäglich reich machen. Es macht uns nicht arm. Ja, wo ist mein Schatz? Und wo ist dein Schatz? Ich möchte schließen mit den Worten, darf Gott letztendlich dein Schatz sein, dein ganzer Schatz, 100%? Amen.